Willkommen zum Heimkinopraxis Podcast, heute mit einer Urlaubsfolge. Mein Name ist Bert Kössler.
Und hier ist Florian Schäfer.
Und wir hängen heute hier einfach mal ganz gemütlich ab und quatschen über den perfekten 90er-Jahre-Film. Einfach so ein bisschen zur Unterhaltung während der Sommerferien für diejenigen, die noch Sommerferien haben. Für uns fängt es jetzt gerade erst an, aber die Folge wird auch ein bisschen früher aufgenommen, damit wir einfach mal durchatmen können. Legen wir los mit dem perfekten 90er-Jahre-Film.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja. Da unser weißt du nicht, wie du anfangen sollst.
Unser Jugend, oder? Nee, Kindheit, ja. Kindheit, was soll ich? Ja, Kindheit. Der eine Jugend war ja eher.
Ja, nee, also, nee, ja doch. Irgendwo dazwischen
ich
eigentlich schon.
Ich musste gerade überlegen, wann ich eigentlich geboren bin. Nee, ich war da schon, genau. Also die 90er Jahre, da hatte ich schon größtenteils zweistelliges Alter, ja.
Als ich geboren wurde, war ich noch sehr jung. Ne?
Ja, das, also, ja, genau, ich glaube. Also, ja.
Auch bei mir die meiste Zeit komplett zweistellig und für mich ja sowieso damals eine totale Umstellung als Kind des Ostens. Wir kannten ja nichts, wir hatten ja nichts. Und dann kommst du da so
also du
mitten in die 90er rein.
Die Ostfilme und, vorstellen. In 90ern gab es ja dann Westfilme.
Ja, genau, die gab es dann schon. Nee, aber ich bin da hier komplett erst in den 90ern reingewachsen. Die 80er habe ich mir erst so im Nachgang zugeführt. Das ist ja nur, ich kann mich aus den 80ern eigentlich nur an zwei Filme erinnern. Und das eine ist E.T. und das andere ist Die unendliche Geschichte. Und das war es dann aber auch. Und alles Weitere kam dann später erst dazu. Aber faszinierend, was da in den 90ern abging. Also ich finde, da kamen so ein paar ganz besondere Filme und vor allem Filme ja, mit so einer ganz besonderen Machart raus. Und ich glaube, das ist so ein Jahrzehnt gewesen, das wird einfach in der Form nie wieder erreicht werden. Oh, das klingt jetzt echt mega pathetisch.
Ich weiß auch nicht. Ja, ich vermute, das wird auf alle Jahrzehnte zutreffen, aber auf die 90er ganz besonders.
Ja, definitiv. Also es ist irgendwie eine ganz besondere Ära gewesen. Und ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen gucken, was macht eigentlich so ein 90er-Jahre-Film aus und wer muss da alles involviert sein in so einem Film? Da wollen wir einfach mal so ein bisschen gucken, was ist für dich so das Spezielle an den 90er-Jahre-Filmen gewesen?
Also insgesamt sind es eigentlich für mich so die, oder vielleicht auch dadurch, dass ich es in einem gewissen Alter erlebt habe, so die Definition von normal. Also es ist eher so eine Art Nullpunkt für mich. Aber was war damals noch so typisch? Also sagen wir mal Kinobesuche, also die neuen Filme. Ich habe ja auch schon von Beverly Hills Cop, Blade Runner und Co. erzählt, aber das sind ja 80er und so, das sind eher so TV-Erlebnisse. Also im Kino, es war noch, also zumindest so die erste Hälfte 90er fand ich, gab es noch mehr so Trailer, so wie in einem Land, wo nichts ist, wie es scheint, machen Pom Pom Tom Cruise, ja, und so dieses Rambazamba aufeinander und auch dieses, ja. Ich habe es ja ganz schlecht nachgeahmt, aber es gab auch so ein paar Sprecherstimmen, wo dann schon der Subwoofer ausgereizt
sehr
wurde.
Bekannte.
Die auch sonst mit dem Film nichts zu tun hatten, aber also Trailer war noch so eine andere Sache. Ich meine, entfernt sind sie teilweise immer noch so, ich sag nur so Aufblende, Abblende und wobei, das ist nicht 90er, das ist später, das ist eher immer noch, aber es geht so ein bisschen drauf zurück, diese ja, mit Off-Sprecher auf jeden Fall, das ist so für mich ein typischer 90er-Jahre-Trailer.
Und auch so ein bisschen komisch zusammengeschnitten teilweise, so sehr
knallhart
irgendwie, so man wird einfach so reingeschmissen plötzlich
in den Trailer. Hat gegebenenfalls mit dem finalen Film nicht so viel zu tun, der Stil, ja.
Ja, genau. Es war eine sehr, sehr lustige Zeit, was das angeht. Ja. Für mich
und
war so
wie, und die Mitte von den Machern von und so weiter.
Ja, genau. Ein bisschen Werbung machen mit dem, was die früher schon erreicht hatten, weil da muss das Neue ja auch gut sein. Was oft dann auch wieder nicht so war, aber das ist ja auch heute immer noch so. Also, im Gegenteil, ich finde sogar, es ist heute schlimmer. Also das ging ja noch in den 90ern. Ja, für mich ist der 90er-Jahre-Film so ein Film, wo die Action noch von Hand gemacht wurde. Das ist so mein Ding irgendwo. Und wenn du das so siehst, heute ist das ja alles völlig übertrieben und alles CGI und von vorne bis hinten. Aber damals, da wurden wirklich noch Autos auf irgendwelche Rampen hoch geschickt und dann sind die wirklich umgekippt. Und nicht nur irgendwie so, ja gut, das ist billiger, wenn wir das einfach rendern. Das war noch eine ganz coole Zeit. Ich erinnere mich noch gut an Ronin zum Beispiel. Ronin war so ein richtiger klassischer handgemachter Film. Da waren auch einige Extras auf der DVD drauf, dann damals. Und da hast du auch gesehen, wie sie da so diese ganze Action und zig Anläufe haben sie gebraucht und diese ganzen Verfolgungsjagden, das war ja da sehr ja, im Vordergrund in diesem Film. Und die haben da einfach wirklich noch richtig, ja, richtig Material kaputt gemacht dafür, muss man wirklich sagen. Und das fand ich, das hat sich durch die 90er komplett durchgezogen. Am Ende ist es ein bisschen weniger geworden.
Also da hat es noch dominiert, sagen wir so. Also ich meine, in den 90ern gab es ja auch schon viel CGI, aber da war es eher noch so mit so einem rudimentären Filmwissen. Also innerhalb der 90er, 91 bis 99, so hat es ja auch viel noch getan natürlich. Aber man konnte mit so einem relativ rudimentären Wissen mit ein bisschen genauer hinschauen auch sagen, Matte Painting zum Beispiel, das so einzelnes Element CGI und das, diesen, das. Und es war noch für einen Laien, interessierten Laien zu erkennen, wo was. Und auch eher, was sich da dann vom Look durchzieht, ist, dass CGI tendenziell noch eine sehr teure Sache war. Also ist ja immer noch nicht billig, also nach wie vor. Aber es war schon so, dass man Eindruck hatte, okay, hier kommt einmal CGI, da und da. Und das wird dann so genau geplant und überlegt, dass also
keine Sekunde zu viel.
Ja, also deswegen, glaube ich, waren die jetzt damals, die Kreativen, die sich das ausgedacht haben, waren da gar nicht besser, sondern da war es wirklich die Limitation, die teilweise die Filme erträglicher gemacht hat, weil zumindest die Versuchung, von vorne bis hinten nur Action zu machen, die wurde schon so aus Budgetgründen so ein bisschen gebremst. Da muss man sagen, nee, jetzt lassen wir hier noch Exposition und Ruhe. Und umgekehrt ist es dann so, dass so Filme, also zumindest für mich, häufig verdaulicher sind als andere, wo man heute das Gefühl hat, einfach kannst zu jeder Sekunde alles animieren. Und dann noch 3 Stunden, ja, also 90er-Jahre-Film zum Beispiel wäre noch so ein Kriterium. Es lässt sich bestimmt statistisch belegen, jetzt nicht speziell 90er, sondern je weiter man auch zurückgeht, dass die Durchschnittslänge, ich würde tippen, eine halbe Stunde kürzer war als jetzt. Also da war 2 Stunden ein eher langer Film und heute ist 2 Stunden wahrscheinlich der Schnitt.
Ja,
also es gab schon auch die Überlänge-Filme, aber 90 Minuten, das ist in 90er noch vorgekommen. Das ist ja heute so, was hier passiert.
Ja, die billigen Filme sind heute nur noch 90 Minuten lang. Für mich war das immer so ein Kriterium. Also wenn ein Film sogar mal nur 1,20 geht, dann ist es irgendwie eine Billigproduktion. Oder ein Kinderfilm. Also Kinderfilme sind da ausgenommen davon, weil die sind grundsätzlich kürzer, wegen Aufmerksamkeit und tralala. Aber gerade bestes Beispiel Jurassic Park 3. Ja, das war so der einzige wirklich Ausreißer in dieser ganzen Serie. Einfach der schlechteste Film, den man sich in dieser Serie vorstellen konnte. Und der hat tatsächlich irgendwie nach 1,20, 1,22 oder so einfach abgebrochen. Also kam dann da irgendwie so die rettenden Militärs da an den Strand und die klotzen noch blöd und okay, das war's. Ja, das war so, das ist eins der dämlichsten Filmenden, die ich jemals gesehen habe.
Ich weiß nicht,
wann
das jetzt als Film durchgeht, Jurassic Park 3.
Ja, es ist schon fast eigentlich nur eine Serienepisode. Also so, ja. Ganz furchtbar. Und das ist für mich so ein Kriterium geworden. Wenn ein Film deutlich unter 90 Minuten geht, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Ding. Oder es ist halt wirklich irgendwie eine Ausnahmeproduktion. Aber ja, geht nicht. Ich finde jetzt, aber an sich ist die Länge von Filmen eigentlich, ich glaube, es ist ein bisschen hochgegangen, also zu heute hin. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so viel kürzer war in den 90ern. Ich glaube so 1,45 ungefähr. Das war schon so nicht die Standardzeit für die meisten. Also Actionkracher sowieso.
Ja.
Die tendieren eher nach oben.
Also ich würde auch vermuten, dass es jetzt nicht so ganz krass anders ist, so nach dem Motto, es war hier 90 und heute ist 2 Stunden 30. Ja. Das definitiv nicht, aber da das ja schon ein sehr konstantes ist, so Kinoerlebnis, man hat ja immer die Slots, ne? Ein Film, eine Pause, Film, Pause. Also die Kinos müssen ja da auch mitplanen, deswegen brauchen wir jetzt nicht einen 1-Stunden-Film zu machen und 3 Stunden eigentlich auch blöd. Aber auch die Häufigkeit von so 3-Stunden-Ereignissen oder fast 3, würde ich jetzt tippen, hat stark zugenommen. Es gibt die, Herr der Ringe fällt auch in die 90er, oder? Ja, noch? Halbe?
Nee.
Alles komplett schon Nuller?
Das sind 2001 bis 3.
Okay, auch so schnell hintereinander kamen die.
Wobei die natürlich logischerweise in den 90ern noch angefangen wurden zu planen. Ja, und so. Aber die fallen raus. Die fallen eigentlich komplett raus, ja. Star Wars, der Episode 1 war noch 90er.
Okay, ja.
Aber da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja auch so, oh, ganz böse. Aber ja, passt vielleicht eigentlich ganz gut da rein, weil gerade, also CGI ist finde ich, ein ziemlich krasses Thema, wo man sehr, sehr viele gute Beispiele, aber auch sehr viele schlechte gesehen hat. Jurassic Park 1 war eigentlich der 90er-Film schlechthin. Also ich glaube, um keinen Film wurde mehr Hype gemacht in den 90ern als um den. Insbesondere jetzt, also wenn man auch das im Nachgang betrachtet, ja, was der Film für eine Dino-Manie ausgelöst hat damals, die sich fast durch die kompletten 90er durchgezogen hat. Ja, das war ja plötzlich 93 Jurassic Park und auf einmal war alles nur noch Dinosaurier bis 1900, weiß ich nicht, 98 oder sowas. Mhm. Den zweiten Teil natürlich dann auch gleich noch mitgenommen, aber das war der Hammer. Aber Jurassic Park fand ich, da hast du ja noch wirklich gesehen, da hast du auch viel Making-of und sowas zu sehen bekommen, wie sie das alles gemacht haben und wie sie da diese riesigen Roboter-Dinos und sowas, weiß ich was, gebaut haben für die Nahaufnahmen. Aber dann für so diese Massendinos, als da die Herde da über die Wiese rennt und sowas, das war dann wiederum CGI. Ja, da, wo man so die Details nicht so gesehen hat. Und ich finde, bei dem Film haben sie gut die Waage hingekriegt. Das war einfach nur das Nötigste mit CGI, was nicht anders ging, aber den Rest immer noch schön analog. Und das merkst du dem Film bis heute an, das ist einfach super. Schlechtes Beispiel dagegen, Jumanji.
Beides wollte ich gerade sagen. Nee, Jumanji habe ich zumindest im Kino gesehen. Das war schon 93, so ein bisschen.
Glaube ich, oder
die Affen oder so. Das war so ein bisschen schmerzhaft, ja.
Fürchterlich.
Affen mit den Riesenaugen.
Ja, also das geht überhaupt nicht.
Hat man halt noch dazu häufig das Gefühl, so Leute sprechen mit einem Greenscreen. Also so, weißt du, sie agieren ins Nichts.
Ja, die wussten ja noch nicht, wie sie damit umgehen sollten. Das ist ja auch wahrscheinlich an den ganzen Film-Schauspieler-Akademien oder wie das heißt, auch nicht gelehrt worden. Weil das gab es ja noch nicht. Das hat sich ja gerade erst entwickelt. Von daher.
Und was auch typisch 90er ist, also vor allem, wenn man sich die Filme jetzt anschaut und insbesondere auch sogar in 4K, sofern sie es dann irgendwie verdient haben, was in den 90ern, ich weiß nicht, wann es genau angefangen und aufgehört hat, aber in den 90ern war es auf jeden Fall sehr dominant, ist, also da war ja auch Schnitt so eine hybride Sache, beziehungsweise der eigentliche Schnitt war zu Beginn auf jeden Fall und am Ende vielleicht auch teils. Also sagen wir mal, der Schnitt war prinzipiell analog noch. Das heißt, es wurde am Ende aufs Original negativ auch zugegriffen und das ermöglicht dann auch heute diese hohe Bildqualität, dass man jetzt nicht ganz am Anfang so einen Schrottscan gemacht hat, sondern der Post-Processing war größtenteils analog. Aber da Computer so sehr teuer waren, also es waren ja auch teilweise Zeiten, wo Privatleute noch gar keine hatten oder dann nur Texte verarbeiten konnten, wurden die in einer sehr niedrigen Auflösung nur gerendert. Ich weiß jetzt nicht wie hoch, aber ist definitiv unter HD.
Ja, ziemlich sicher, weil das einfach die Rechenleistung
schon,
war.
Es geht schon so Richtung SD. Ja, die können ja Tage für einen Frame brauchen, haben sie auch teilweise, das rauszurendern. Aber damals, wenn man es im Kino gesehen hat, hat man es vielleicht gar nicht gemerkt, weil die Kinos typischerweise so ein schlechtes Bild geliefert haben, wie wir es jetzt nicht mehr akzeptieren würden. Aber wenn wir jetzt heute das anschauen, dann springt dieses CGI raus, weil also inklusive bis Terminator und sonst was, wenn dann so auf einmal wird das Bild weich.
Ja.
Und die Elemente, die gerendert sind, sind die Weichen. Und da gab es offenbar so eine Art Standardauflösung ganz lange Zeit, dass es so einen ganz typischen Look hat. Und irgendwann wurde das dann natürlich auch mal ein bisschen hochgeschraubt und an der Auflösung kann man es jetzt ja heutzutage nicht mehr erkennen.
Ja, absolut nicht. Ja, man hat es auch schön gesehen bei den Animationsfilmen, als das dann anfing mit Toy Story. Der erste Toy Story, das sieht dann noch absolut grässlich aus heutiger Sicht. Damals war es natürlich boah, genial, ja. Wenn so Computerspiele aussehen könnten, wow. Aber wenn du es dir heute anguckst, da ist einfach dieser Detailgrad fehlt einfach. Ja. Diese ganzen Sachen, die dann später dazu kamen, was man dann mit der Monster AG beispielsweise gemacht hat, als die dann angefangen haben, wirklich Haare zu animieren. Ja, und die Haare, sie quasi im Wind und in der Bewegung von den Figuren und so weiter mit animiert wurden. Das war schon eine ziemlich krasse Entwicklung, was da ging. Aber gerade am Anfang der 90er, also oder Mitte der 90er, muss man ja eigentlich sagen, war CGI wirklich absolut grauenhaft. Und ich finde, das hat sich lange gehalten, also bis Star Wars Episode 1, da hast du es gemerkt, 99 war das ja. Gerade so diese Szenen, wo man einfach nur diese riesigen Wiesen sieht mit den ganzen, wie heißen die denn, Roboter, da ist die Star Wars Fans lachen mich jetzt aus, aber Klonkrieger. Das sieht einfach so fürchterlich aus, ja, weil da auch wiederum diese Detailarmut da ist. Du hast einfach nur grüne Flächen. du kannst kaum erkennen, dass das irgendwie eine Wiese sein soll. Das ist wie so eine schlechte Computerspielwiese. Irgendwie so.
Und die Effekte an sich, also insbesondere die sich jetzt unterschieden von den uralten 50er-Jahre-Tricks, sondern diese neuen Sachen, es war damals, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist auch noch eine rein subjektive Geschichte, dass das regelmäßig, also jedes Jahr bei irgendeinem Film Thema war, da wurde jetzt das so und so gemacht. Also das auch, es ist ja heute, ich meine, wenn jetzt ein neuer Avatar rauskommt, dann gibt es auch mal so ein bisschen Abhandlung. Ja, die haben da so eine Wasserengine, dies und das. Aber das ist auch fast das Einzige. Und ansonsten ist halt nur, sah nicht überzeugend aus, sah gut aus, schlecht. Aber es ist interessiert niemand mehr so wirklich. So, man erinnere sich auch, also das kam ja erst so, weiß ich nicht, wann es wirklich losging, Ende 90er oder eher auch Nullerjahre, dann mit zum Beispiel Motion Capturing dann mehr. Und also verschiedene Sachen und hier ein animatronischer Kopf, aber die Augen wurden digital. Und also so einzelne, ja. Das Monster ist so und so gefilmt worden. Mhm. Also dass dann so diese Elemente des Films irgendwo als, ja, wir haben da was ganz Besonderes gemacht, um eine Kuh zu zeigen, aber drei Katzen zusammengebunden. diese, so das ein Element, so der, was weiß ich, Roboter, der wurde so und so gerendert, ja. Ja.
Alles noch so ein bisschen speziell und jedes Ding hat seinen, ja.
Ich glaube, also ich finde, jetzt sind die CGI-Innovationen immer noch gigantisch, nur sie sind eben in einem Bereich, wo sie entweder nicht mehr wirklich nachvollziehbar sind oder die Masse halt nicht mehr so interessieren. Also ja. Der Punkt, wo das halt so für einen Laien greifbare Neuerungen sind, die auch spektakulär sind, weil man noch nie sowas erlebt hat.
Ja, ich würde eher sagen, also in den letzten 10 Jahren sind wir eher in die Richtung gekommen, wo mit dem CGI teilweise sehr flapsig umgegangen wird. Also bei den großen Produktionen muss es perfekt sein. Ja, das hat man im Prinzip so beim MCU beispielsweise gesehen. Das war von Anfang an, war das CGI-mäßig immer gut und du hattest eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass es schlecht wäre. Jetzt hinten raus, so eine Sache. Aber das kann auch täuschen, weil da einfach die Qualität der Filme insgesamt einfach komplett unterirdisch ist. Aber wo es immer wieder auffällt, sind so diese B-Produktionen, ja, diese ganzen Action-Kracher, wo dann halt zwischendurch ab und zu mal irgendwas explodiert oder so. Da siehst du es ziemlich häufig. Mir ist jetzt erst aufgefallen, was habe ich jetzt geguckt? The Beekeeper. Der mit Jason Statham.
Der soll sehr schlecht sein, aber
der ist absolut furchtbar, der Film. Aber da gibt es diese eine Szene, wo er da dieses Bürogebäude ziemlich am Anfang in die Luft jagt und das sieht so furchtbar aus. Also vor allem so dieser ganze Qualm und Dreck und so, das ist absolut furchtbar, wo du wirklich sofort siehst, CGI. Ja, das, und das hast du ganz oft, das hast du bei diesem ganzen hier London Has Fallen und was weiß ich was. Wo dann da so ganz fürchterliche Wasseranimationen und lauter so ein Zeug da kommt. Also absolut grausam teilweise. Ja, das ist ein bisschen so ein Rückschritt gewesen. Aber gut, lass uns bei den 90ern bleiben. Die 90er auch nicht immer unbedingt besonders geistreich, würde ich mal sagen, ne? Die Filme. Wenn wir so an die Actionkracher denken.
Ich überlege gerade, ob es besser geworden ist. Also ich würde dir zwar zustimmen, aber das als 90er-Phänomen.
Ja, aber es ist auf eine besondere Art nicht besonders geistreich, finde ich. Also ein bisschen, also ich muss da immer so an Sylvester Stallone-Filme denken, ja, wo der halt einfach noch so richtig den Action haut drauf da raushängen lässt. Ja, so Sachen wie Daylight oder sowas, ja, wo es einfach zur Sache geht, denkst du irgendwie so, ach, eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist der Film eigentlich schlecht und nervt nur. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach genau das, was dieses 90er-Jahre-Feeling teilweise auch rüberkommen lässt.
Also vielleicht ist es so, es wäre jetzt ein Versuch an Analyse, es wäre jetzt die Filme an sich nicht, sagen wir mal, vom wirklich intelligenter geworden sind oder so. Aber was ich als Unterschied meine wahrzunehmen, ist, dass die damals eher so eine klare Struktur hatten, also so, wo dann klar war, das ist Schema so und so, hier böse, gut, am Ende vereint, was weiß ich was. Mhm. Und das wiederum teilweise auch gegenüber den heutigen Filmen gut ist, dass ich das Gefühl habe, die strahlen wenigstens so eine handwerkliche Klarheit aus. Mhm. Sie sind auch nicht geistreich, ja, das ist dann vielleicht auch das, was du meinst, wogegen im Kontrast zu oder Veränderung typischerweise Filmen heute, dass die nicht unbedingt geistreicher sind, aber diese Klarheit, die sie vielleicht so einfältig wirken lässt, auch teilweise fehlt, aber mit dem Nachteil, dass sie einfach wir sind.
Ja, also, oder sie nehmen sich zu ernst heute.
Ja, also so dass man nicht mehr so oft diesen Kochrezept-Feeling hat, aber vielleicht irgendwie so nach Motto, hätten sie mal das Drehbuch fertig geschrieben. So ein bisschen mehr. Und wogegen halt früher eher so ein, naja, also ja, schwierig. Würde ich jetzt nicht so weit ausholen, weil da wäre ich klar, ob sich das so halten lässt, statistisch, weiß ich nicht. Ja. Was mir in den 90ern so noch aufgestoßen ist, was ich damals gar nicht gemocht habe. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es in den 90ern gesehen habe. Sprich, es könnten natürlich auch 80er-Filme und so sein. Aber ich meine, es gab auch so eine Actionfilmzeit, so Con Air und so Sachen. Zum Beispiel, oder ich meine auch Poster von Fünftes Element und so. Also ich denke gerade an die Poster, die Filmplakate. Da war, ich glaube, es war auch schon vorher der Fall, aber in den 90ern auf jeden Fall auch, gab es viele Poster, die ich damals als einzementierte Köpfe bezeichnet habe. Mhm. Also angenommen, du hast so 3-4 Darsteller, die sind so wie so ein Bogen, im Prinzip wie dieses von dem Musikvideo von Bohemian Rhapsody, wo die so alle auftauchen und so oben in der Mitte schaut geradeaus und dann links und rechts schauen die so nach außen ein bisschen weg, alle so auf schwarz oder halt auf Zement, also wie so ein Carbonit.
Oder wie die amerikanischen Präsidenten da in
den genau, Felsen gehauen, absolut, ne? wie Monument Valley im Prinzip und das war dann auch so und oben drüber dann natürlich auch analog dazu dann irgendwie so De Niro, was weiß ich was, die Namen. Ja, genau. So nach Motto, dafür schaust du den Film und unten drunter war da noch so eine Explosion.
Ja, genau. Irgendwas ist da kaputt gegangen, ja. Ja, ganz, ganz klassisch ja hier auch.
Bekannte Namen und Radau, so.
Ja. Independence Day zum Beispiel auch so ein Ding, ja, das riesen UFO da oben, dann dieser Lichtstrahl da runter ins Weiße Haus rein und dann noch so ein paar Kleinigkeiten im Hintergrund. Irgendwo. Das war so sehr typisch jetzt in dem Fall ohne Köpfe, aber ja, ich weiß, was du meinst. Hat er einfach auch seinen Charme in den 90ern, was vermutlich auch daran lag, dass da halt digitale Bildbearbeitung noch nicht so sich ganz durchgesetzt hatte. Also ich weiß es nicht, wie das jetzt so im Hollywood-Umfeld war. Die waren vermutlich ein bisschen weiter als wir hier, aber trotzdem so Sachen wie Photoshop. Ich meine, was gab es denn in den 90ern? Das war irgendwie so Photoshop Version 2, 3 oder sowas. Ja, Mitte der 90er und da ging jetzt halt noch nicht so wahnsinnig viel, wie du heute machen kannst. Und das siehst du den Sachen auch an. Es sieht teilweise sehr analog gemacht aus, aber wie die Filme selbst eben auch. Ja, ist doch cool.
Das macht ja anderes, ein anderer Posterlook, den man kaum noch sieht, was aber einfach daran liegt, dass das Genre sehr stark untergegangen ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein gewisses Comeback ist da, aber eine andere Art Standardposter war 2 Personen auf weißem Grund und eine verschnörkelte Schrift.
Also Mr. und Mrs. Smith zum Beispiel.
Ein Rom-Com-Poster.
Der war nicht aus den 90ern, oder? Nee,
so ein typisches Rom-Com-Poster. So Rom-Coms sind immer auf weißem Grund.
Ja.
Und oben drüber eben so eine romantische Schrift.
Forrest Gump? Oder hast du irgendein anderes Beispiel?
Ich weiß es überhaupt, also was, Pretty Woman zum Beispiel, ist es überhaupt 90er?
Ich meine, ich glaube, das ist 90er.
90er, ja. Nee, das wäre genauso, die zwei, die sich halt irgendwie kriegen als Paar oder sich irgendwie so, da ist das in der Luft, sich so anschauen, so irgendwie verstohlen, ja, um anzudeuten, sie hält ihn an der Krawatte fest oder irgendwie sowas, ja.
Genau.
Und, aber das Ganze auch auf weißem Grund, also es sind so eine Art Poster, die erkennst du quasi, wenn sie so eine halbe Briefmarke groß sind, weißt du schon, welches Genre. Und das Genre ist ja so kaum noch existent. Also es gibt ja so ein bisschen so ein, ja, aber auch mit den Gestalten da von Julia Roberts und so, gibt es ja so, aber das sind ja auch die von damals.
Notting Hill wahrscheinlich. Notting
ja,
Hill kommt
absolut,
auch
der
Richtung,
wäre auch,
das wäre
genau
so ja. Typisch. Ja, wobei da ist ja auch so ein Plakat drauf, aber ja. Ja, nee, cool. Absolut, also das ist schon cool, wie sie das durchziehen. Nicht nur die Filme, sondern das Ganze drumherum hat alles seinen eigenen Stil gehabt. Ich glaube, es trägt ja auch letztendlich alles dazu bei, dass es so ist.
Man kann sich diese Meetings schon vorstellen. Wir haben hier mal 4 Poster vorbereitet. Hauptsache ein weißer Hintergrund. Das ist so alles andere schon mal so. Keine Experimente. Es geht hier nicht um Geschmack.
Kann gut sein. Und eine Sache, die natürlich in den 90ern auch ganz, ganz groß war, Katastrophenfilme. Riesige Katastrophen, furchtbare Viecher. Emmerich natürlich immer mit ganz vorne dabei. Ja, Independence Day, Godzilla dann Ende der 90er. Gigantisch,
ja. Also das war ja auch schon nervig, aber es gab kürzere Wellen. Also danach, also ich glaube, so langsam kann man sogar sagen, sie ist rum. Aber irgendwann kam ja dann diese nicht enden wollende Superheldenwelle. Das hat ja mehr als ein Jahrzehnt überdauert, wo man sagen, und dann natürlich innerhalb dieser Fortsetzung, Prequel, Spin-off, Multi, sonst was. Ja. Aber davor ist es jetzt auch nicht so, dass jeder Film anders war, sondern es gab Dante's Peak und diesen anderen und Volcano zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder es gab dann Man in Black, Independence Day. Und dann gab es mal irgendwie 2, 3 Mittelalterfilme und also das, die kamen öfters so im, wenn man auch die Unbekannteren mitzählt, wahrscheinlich eher so 5 oder mehr Filme, aber zumindest so 3, 4, wo man dachte, okay, die Blockbuster so über 1, 2 Jahre hinweg, da müssen jetzt immer Dinos oder irgendwelche Monster oder so. Aber dann hat sich's wenigstens abgewechselt.
Ja, es gab weniger Fortsetzungen insgesamt, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt, also so, wie
ja,
es jetzt
vielleicht war es dann genau nicht so sehr das Fortsetzung, sondern dass so ein Genre von so ein paar verschiedenen Spielern bedient wurde. Mhm. So wie gesagt, dann das Peak Volcano zum Beispiel.
Genau, die hatten ja nichts jetzt, miteinander zu tun.
Genau, also, das ist nur so, läuft gerade gut, die Vulkane.
Mhm. genau, dann lass uns die nächstes Mal mit
Vanille Eis. Das Thema ist noch heiß.
ja. Oh.
Genau.
Ja, das war schon eine lustige Zeit und auch alles so ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Ja, sehr, sehr komisch von der Art her teilweise auch, diese Katastrophenfilme. Also es ist sehr, sehr zusammengestückelt und sehr gestellt irgendwie, aber trotzdem hat es dann halt Spaß gemacht. Und,
Twister. Ist ja auch ein Film, der zumindest ein Heimkino-Revival erlebt hat. Ja, im Geiste
ja, das, der 90er. Das strahlt ja auch manchmal so ein bisschen noch aus. Ja, ne? Das ist ja auch okay. Ja, und dieser analoge Look ist natürlich einfach das, was es, glaube ich, auch am meisten mit ausgemacht hat. Man erkennt einen 90er-Film normalerweise sofort, einfach schon in den ersten paar Sekunden. Du merkst halt einfach so diese, zum Beispiel, wenn ein Film eröffnet mit irgendeiner Kamerafahrt über irgendeine Stadt, das ist heute ist das einfach alles total perfekt und das siehst du, das hoch aufgelöst, siehst du jedes Auto da unten irgendwo fahren und was weiß ich nicht, alles in einer absolut flüssigen Kamerafahrt durch die Häuserschluchten, ja, was vermutlich auch alles nur aus irgendeiner Stockmaterial, Datenbank da irgendwo rauskommt. Also ich glaube nicht, dass sie jedes Mal diese Stadtaufnahmen da irgendwie aufs Neue drehen und da ihre Drohnen losschicken oder was weiß ich, sondern das wird wahrscheinlich also von irgendeiner Agentur kommen, die halt so ein Material anbietet und da wird das halt reingeklatscht.
Ende von Blade Runner ist ja berühmterweise Helikoptermaterial von The Shining. Aber das sind die 80er.
Okay. Gut, ja. Nee, aber das war damals alles noch so ein bisschen, finde ich, eben viel analoger. Es hat einfach auch noch gewackelt. Dann hast du einfach wirklich gesehen, okay, die haben das jetzt hier aus einem Helikopter rausgefilmt oder manchmal auch aus irgendeinem Flugzeug oder was auch immer.
Aber gerade diese Aufnahmen liebe ich, weil, also vereinzelt das natürlich mal jetzt, sei es nur Bildstabilisierung, da Macken drin sind, okay. Mhm. Aber später wurde ja sowas gerne mal durch CGI ersetzt. Also ein Helikopter ist halt teuer so quasi, ne? Entweder man macht da CGI, so die große Metropole, und dann haben wir ein Modell, was nicht so ganz überzeugend ist. Oder jetzt ist noch ein neueres Phänomen mit Drohnenaufnahmen. Und auch das natürlich auf dem allerhöchsten Level kann dann wieder wunderbar aussehen, aber diese klassischen Helikopter-Shots, das ist halt, ich finde, man merkt, dass jemand den Helikopter gekonnt fliegt und jemand anderes direkt so festgeschnallt oder so am Stativ oder an so einem, das sind ja mit so Kurbeln, eine fette Kamera perfekt ausrichtet. Und wiederum bei, zum Beispiel bei Drohnenshots, wie sie jetzt jahrelang oft waren, ist so die Kamera, die saust los, so vollkommen ins Jenseits. Auf einmal ist da nur noch der Wald zu sehen von weit oben. Also die sind viel beliebiger. Und die Helikoptersachen, die waren auch, man hat auch oft dieses so in 20 Meter Entfernung schräg am Auto entlang, so. Ja, es ist
so ein näher dran.
Ja, wenn es in die falsche Richtung ist. Ja, genau, aber Helikopteraufnahmen, das wurde dann durch verschiedene andere Sachen eher so ersetzt. Und natürlich gibt es diese Expositionsshots auch so nach dem Motto zwischen den Szenen, jetzt mal kurz die Stadt. Ja, aber Kameralook, klar, das heißt natürlich 90er ist, also es ging ja generell noch sehr lange mit Film, also auch bis 10 Jahre danach war noch Film so zu über 90, also zu 99% dominierendes Material, also prinzipiell, aber die 90er auf jeden Fall. Und diese schlimmen Sachen, Episode 2, digital gedreht oder so, das waren ja noch so frühe Ausrutscher. Und dass wirklich nennenswert digital Kinofilme produziert wurden, war ja erst mit der mit der Red One, also dem Hobbit und Ari Alexa Film dann der Fall. Also da hat es noch mehr als 10 Jahre gedauert danach. Aber 90er Jahre Filmmaterial, große 35mm Filmkameras. Zum einen bei den entsprechenden Re-Releases oder sowas sieht man dann das Filmkorn entsprechend. Was teilweise erstaunlich gut aussieht. Also das sind Filme, die jetzt auch nicht unbedingt schlechte Auflösung haben, sondern die aus den 90ern, die können schon auch ein sehr tolles, feines Bild haben. Aber was anders ist als heute, das hat sich dann wahrscheinlich so durch die Nullerjahre so verschliffen, aber in den 90ern und auch 80ern schon, gab es so einen ganz bestimmten Look, der vor allem bei Nachtszenen auffällt. Und zwar gab es ja auch da zu Hause noch kein HDR und auch in den 90ern noch nicht mal HD. Sprich, es gab eine sehr geringe Dynamic Range und man konnte nicht wie heute so ein Dune oder The Batman machen und sagen, ach, der ganze Film spielt sich halt in unteren 3% Helligkeit ab. So, ja. Das wäre ein absolutes No-Go gewesen in den 90ern. Sprich, nachts ist es so, der Film ist fast genauso hell wie tags. Und es gibt nur ein paar Filmmaterialien, sprich das Color Grading hat, und auch das Color Grading war viel dezenter. Also Gesichter haben immer so eine typische Gesichtsfarbe. Es war viel einheitlicher. Und auch nachts, auch schon bei Western, oder Western ist ja eher noch ein viel früheres Genre, aber diese Nachtszenen, erstens mal gab es noch keinen Cyan, so Teal and Orange war erst später angesagt, vielleicht schon Ende der 90er, aber damals war eher nachts blau und orange und nicht Cyan. Und die Gesichter haben so diesen typischen Tageshautton gehabt.
Ja.
Und waren 60-70% IRE, also Bildhelligkeit, sprich ziemlich hell, oder vielleicht 50%, wogegen heute, wenn jemand durch die Nachtszene schlappt, ist vielleicht nur 15% Bildhelligkeit. Also das ist definitiv ein Phänomen, dass Filme, zumindest mal von 90ern nach heute, viel dunkler geworden sind. Also vereinzelt sind sie noch genauso hell, aber so eine Indoor-Szene, die so in der Dämmerung spielt, die ist heute einfach weltendunkler. Und da waren früher die Gesichter so, die mussten so eine gewisse Mindesthelligkeit haben. Dadurch wirkt es auch artifizieller und es hat mehr so einen typischen Filmlook. Also einen Film, den wir ja auch schon hatten, den man Gast hier empfohlen hatte, Pulp Fiction hier hinter mir zu sehen. Das ist ja auch ein 94, so ein typischer 90er-Film, der hat auch diesen Look. So das ganze Filmmaterial, so haben Filme ganz lange ausgesehen. Und als dann irgendwann digital stärker dazu kam, hat man dann gesagt, ach, Full HD und so weiter, lass doch mal dunkler und dies und das. Also dann ging dieser klassische Look verloren. Und der war in den 90ern noch sehr stark gegeben. In den 80ern teilweise noch stärker. Da war es noch mehr dieses, bei Actionfilmen, so dieses, wie bei Terminator 1 oder sowas, so blaue Nacht. Dann kommt einer reingelaufen, der hat so ein hautfarbenes Gesicht. Also auch gerade dieses Überblaue mit Boden nass, es ist ja auch immer noch so ein Klischee, Wet Down, dass man die Straßen nass macht, damit die schön glänzt. Das war in den 80ern, wurde das noch krasser, aber die 90er haben eigentlich auch noch so einen sehr filmischen Look. Und es gab noch keinen Teal and Orange, das ist ja so eine neuere Seuche. Die ist auch nicht wirklich neu, aber in den 90ern gab es das noch nicht. Also sprich, dieses Cyan-Grünliche auf der einen Seite und Orange auf der anderen Seite, um so einen Farbkontrast zu haben, der laut Einschätzung einiger schön aussieht. Dazu gehöre ich nicht, aber eine große Gruppe findet das offenbar ganz toll und bezeichnet das einfach als Cinematic.
Würdest du sagen, das war dann so gesehen besser in den 90ern? Oder einfach nur Geschmackssache?
Also so dieser Nachtlook zum Beispiel, wenn man diesen typischen 90er Nachtlook, gefällt mir definitiv besser als ein 20er Jahre. Also diese, die ich gerade beschrieben habe, diese Teal and Orange Sachen, das auch. Ich meine, das Bild an sich zum Beispiel bei Joker ist sehr schön und ich habe auch beim ersten Anschauen gedacht, ach, das ist ja vom Look her und generell viel angelehnt an Taxi Driver. Aber Taxi Driver ist tatsächlich von Farben anders. So aus der Erinnerung mag man erstmal denken, ist identisch. Wogegen Joker, Teal und Orange, leichten Einschlag hat. Der hat es nicht so voll übertrieben, wie es bei manchen schlimmen Action-Szenen waren. Aber ja, ich bin jetzt einfach nicht so ein Teal und Orange-Fan. Das ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich würde auch versuchen, das machen ja alle, so einen Farbkontrast zu erzeugen. Also der Sinn des Ganzen ist ja, dass es interessanter aussieht und dass sich Gesichter stärker abheben. Dass man irgendwo sagt, die hat man den Hintergrund und auf eine Art und Weise, die so ein Laien nicht durchschaut, stechen die Figuren raus. Und wie macht man das? Die Gesichter sind kräftig, satt, orange halt grob. Und der Hintergrund ist so das Gegenteil, ist Komplementärfarbe, so ein Tannengrün. Ja. So,
warm
so
und kühl grob. Gleichzeitig ja. Auch noch automatisch.
Genau, und da gibt es ja. Natürlich ein paar andere Paare, aber man versucht natürlich tendenziell auch nicht zu sagen, wir haben jetzt 20 Farben, sondern die Farbpalette wird ja so ein bisschen, damit auch ein Look überhaupt entsteht, dass man einfach nicht jede Szene was anderes bunt macht. Und Teal and Orange ist so, ja, das ist so ein Totschlag-Look. Der sich auch auf ganz vielen Postern findet, aber ich würde sagen eher Nullerjahre-Poster. Hm.
Ja, spannende Sache. Bond-Filme ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, waren auch sehr speziell in den 90ern. Da waren auch ein bisschen, ja genau, Pierce Brosnan als der Bond damals. Und ich fand, das war alles noch ein bisschen abgehobener. Da waren die Schurken waren irgendwie noch ein bisschen cooler, die hatten noch coolere technische Geräte. Da ging es häufiger noch um diesen ganzen Technikkram. Ja, so, da waren die Autos auch noch wichtiger und was die alles konnten. Das Auto wurde teilweise da echt 5 Minuten lang vorgestellt im Film. Was das alles für Funktionen hatte oder die ganzen Gadgets und sowas. Das ist alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt mittlerweile. Heute die Bonds, also die Daniel Craig Bonds, sind eher auf analoge Action oder auf den Helden selbst sozusagen ausgelegt, finde ich. Der muss einfach noch selbst dran. In den 90ern war das eher so, der drückt halt auf ein Knöpfchen und dann erledigt das den Gegner. Also auf die Art. Und auch teilweise halt wirklich sehr, sehr abgehoben und gesponnen. Also wenn ich mich so überlege, dieses, was war denn das mit diesem Medienmogul da in seinem komischen Stealth-Boot da? Ja, das war zum Beispiel so ein Ding da. oder ich weiß nicht, ob das derselbe war, aber wo er da irgendwie so durch diese asiatischen Hütten da mit dem Helikopter fliegt und seine Gegner vorne mit den Rotorblättern versucht abzumurksen.
Wo sie mit dem Motorrad dann zu zweit auf dem Motorrad
ja,
sitzen.
Ja, ja, genau.
Also, ist das auch Tomorrow Never Dies? Ich glaube sogar.
Ich glaube, es war der, ja. Ich muss ihn mal wieder angucken.
Auf jeden Fall eine lustige ja. Regieanweisung, weiß ich, fällt mir da gerade ein, hat der Regisseur, war das Martin Campbell, der hat auf jeden Fall viele Bonds gemacht, als Anweisung gegeben, den wer war denn die Frau dort? Das ist doch die eine, die jetzt auch sehr populär ist in den letzten Jahren. Nee, eben nicht. Von aber Asiatin, die, oder? Ja, die bei Everything Everywhere All at Once, glaube ich, auch die Hauptrolle spielt. Ja,
wir können sie jetzt natürlich googeln.
Aus der Erinnerung, genau. Also ich meine, es wäre wie auch immer. Also die ist die Agentin, die sie dann sich gemeinsame Sache machen und Pierce Brosnan. Und dann sind die mit der Handschelle zusammengekettet und sollen dann schnell aufs Motorrad steigen. Und wegdüsen. Und
Michel auch damals. Yeo.
Ah, genau. Und ja. Auch damals war es schon so, dass es jetzt irgendwie klar war, dass Bond, nur weil er ein Mann ist, nicht sofort alle dominiert, sondern dass es schon auch ein Thema ist, dass andere irgendwie auch was zu melden haben. Und dann hat er denen die Regieanweisung gegeben, beiden separat, sie sollen sich vorne aufs Motorrad setzen. Und das ist ja dann im Film auch so drin, so und so, nach dem Motto, nein, du, wer ich und so. Aber es soll schnell losgehen, ja. Das ist zumindest die Geschichte.
Ja, es ist ja. Eine coole Sache. Also mal sehen, was passiert.
Ja, ich meine, Casino Royale und Skyfall, das sind ja definitiv auch Hammer-Bonds. Also ich will jetzt gar nicht sagen, 90er war eine bessere Bond-Zeit, aber das grundlegende Bond-Konzept, was ja noch viel älter ist, das hat in den 90ern noch recht gut funktioniert. Das hat damals auch schon teilweise ziemlich altbacken gewirkt. Mhm. Ja, mit diesem Golden Eye fand ich ja mega cool, aber so rückblickend jetzt, wenn man noch mal sieht, naja, das war auch damals schon so, hier ist der Kalte Krieg. So, es war dann irgendwie, es war auch schon so ein bisschen, ja. Naja, aber es hat noch funktioniert und diese ganze Gadgets und Bond, James Bond und hier noch schneller, härter, lauter so ungefähr und dann kommt er wieder mit seinem Anzug um die Ecke, die Frisur sitzt oder so. Das hat in den 90ern noch in die Zeit gepasst, gut. Und damit hat dann ein danach, über die ja Dekaden, die jetzt Daniel Craig Bond gespielt hat, immer weniger funktioniert. Also man teilweise irgendwo auch ganz gut, aber jetzt gerade auch in den letzten Jahren war dann irgendwie klar, es war immer mehr so ein Abmühen, dass das Ganze in die Zeit passt, weil Bond hat ja immer versucht, die Zeit auch wieder zu spiegeln, in die Zeit irgendwie zu passen, also nicht nur so retro zu sein, sondern es sollte auch immer in der Zeit, in die da rauskommt, irgendwie cool reinpassen. Und das hat's halt immer weniger. In den 90ern hat man noch gesagt, jetzt kriegt er halt seine Gadgets und so, also dieses Konzept, das war irgendwie noch, ja. für so einen gesellschaftsfähigen Helden noch wunderbar. Und da konnte man auch noch sagen, jetzt besauf dich, ja, so ungefähr. Und dann dieses mit den Gadgets, ja, ein bisschen uncool, also saufen so viel, irgendwie auch ein bisschen uncool. Dann irgendwie ist halt voll der Macho. Das war schon bei Pierce Brosnan so ein bisschen zurückgeschraubt teilweise. Also ist es irgendwie, habe ich im Moment das Gefühl, so ist so, man muss, ja, jetzt ist er ja auch noch gestorben. Also man muss dieses ganze Ding komplett wieder beleben, weil es einfach ein Held, der komplett aus der Zeit gefallen ist. Und was vielleicht, das ist jetzt aber eine Idee von mir, auch tatsächlich mal cool wäre, aber natürlich sehr gewagt, ist einfach zu sagen, der ist nicht wirklich sympathisch. Also er war ja noch nie so ein Socializing-Typ. Ja, selbst Sean Connery war jetzt nicht so wirklich ein netter Buddy. Aber dass man einfach so sagt, könnte das auch mehr ein Anti-Held sein. Stärker, ja. Also es muss ja keine so eine Konsensprojektionsfläche sein, zwingend.
Das wäre mal ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
Ja, aber wir werden irgendwann, wenn wir es erleben, jetzt warten wir schon 100 Jahre auf die nächste Bond-Figur. Also in den 90er Jahren war Bond noch so, das hat noch richtig gut in den Mainstream gepasst und genau.
Ja. Ja, wen brauchen wir denn jetzt alles für den perfekten 90er-Jahre-Film? wen haben wir da so? Regisseur, Kamera, Musik, Produzenten, Schauspieler, wer muss da alles rein? Wo wollen wir anfangen? Sollen wir Regie anfangen? Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, oder?
Ja, da war noch, wenn es immer hieß, Regisseur und irgendwo als Witz, dann war Steven Spielberg ist gleich Regie. So, das war in den 90er Jahren einfach. Jetzt ist er immer noch bekannt und macht immer noch Filme, aber die Spielberg-Filme, die laufen ja teilweise eher so ferner liefen, so The Fablemans, ja.
Ja, das okay, sind mehr so.
Wen interessiert es ja so ein bisschen? Ja.
Ich möchte jetzt fast mal frech sein und sagen, Rentnerfilme.
Ja, und ich meine, jetzt können wir zum hundertsten Mal nochmal Jurassic Park anführen, zum Beispiel. Ja. Einfach so Steven Spielberg, ja, genau.
Ja. Ja.
Das ist er da gewesen. Es war auch die Zeit, wo Tarantino groß geworden ist. Natürlich weniger ans ganzen Mainstream gerichtet, so der halbe Mainstream hat er mitgenommen, aber also, das waren jetzt nicht die Kinderfilme für die ganze Familie.
Wobei es hielt sich noch relativ in Grenzen. Also er hatte ja eigentlich gar nicht so viele Filme wirklich in den 90ern. Also Reservoir Dogs, Pulp Fiction und dann halt Jackie Brown. Ja, und das.
Ja.
War im Prinzip eigentlich schon alles, was zumindest bekannt ist. Alles Weitere kam ja dann später. Also er ist eigentlich eher so der 2000er.
Ja, der hat ja auch immer seine Filme selber geschrieben und so, was natürlich bedeutet, dass es ein bisschen langsamer geht. Unter anderem. Ja, also wenn man so die fertige Story und so weiter umsetzt, also das hat er nie gemacht. Und Reservoir Dogs für Insider, Pulp Fiction, der coolste Film aller Zeiten für alle, inklusive mir, jahrelang. Ja. Und dann Jackie Brown, wieder so ein Nischenfilm. Ne, stimmt schon. Und dementsprechend, ja, wenn wir jetzt sagen, was waren die 90er im Sinne des Mainstream, dann dann will ich mal sagen, dann engagieren wir jetzt hier Steven Spielberg.
Ja, ganz klar. Vielleicht noch James Cameron kann man noch erwähnen, denke ich. Ja, wäre auch noch so ein Regisseur, wo man sagt, ja,
auch
ganz klar.
Der die Jahrzehnte überdauert hat mit diversen, ja. Und auch war der Titanic, war das auch noch 90er?
Das war noch 90er, ja.
Dann erfolgreichster Film aller Zeiten. Damals.
Damals, immer damals. Ja,
ja
ganz klar. Nee.
Dann kann man den schlecht außen vor lassen.
Da können wir uns aber trotzdem, denke ich, so auf Spielberg einigen als den Regisseur der 90er. Ich glaube, da ist er am erfolgreichsten letztendlich auch gewesen. Was ja häufig damit verbandelt ist, ist dann Musik. Und das ist natürlich bei Spielberg ganz klar John Williams.
Ja.
Kannst du nicht auseinandernehmen, die beiden. Das ist einfach, ich finde es schon jedes Mal sehr seltsam anmutend, wenn ein Spielberg-Film rauskommt, wo nicht John Williams die Musik gemacht hat. Aber das ist natürlich was auch aus den 80ern vor allem rübergeschwappt ist in die 90er. Ja, also 80er, so dieses ganze Star Wars natürlich, okay, das war jetzt nicht Spielberg, aber Indiana Jones und so, das ging ja dann schon so Hand in Hand. Und da hat sich das Ganze ja entwickelt erst. E.T. auch die Kombination, ja, das hat sich halt in die 90er so mit rein entwickelt, aber dann lief es irgendwann eher auseinander, würde ich mal sagen. Aber es ist ja trotzdem, es passt ja ganz gut zusammen. Wen haben wir sonst noch, wer in den 90ern schon sehr musikalisch dabei war. Hans Zimmer war ja eigentlich auch schon
sind einige, die immer noch so irgendwo halbwegs angesagt sind, immer wieder auftauchen.
Er ist jetzt natürlich populärer geworden, weil er halt einfach diese ganzen Nolan-Filme gemacht hat und so weiter.
Ja, ich würde sagen, waren die Nuller und Zehner sogar noch die stärkeren Jahrzehnte von Hans Zimmer. Also ich meine, Fluch der Karibik zum Beispiel und so Sachen, wo was mal geschafft hat, ähnlich prägnant zu sein wie John Williams, den ich besser finde.
Auch. Gut, aber König der Löwen zum Beispiel, 94. Ja, Riesending eigentlich. Also ich glaube, das war
Collins gemacht, oder? Ah, nee, war das nur das Lied?
Nee, er hat die Musik gemacht. Also die Lieder, das war ja Elton John, aber ansonsten der Filmscore war ganz normal Hans Zimmer. Also eigentlich sein größter Erfolg, glaube ich, in den 90ern, wenn nicht sogar insgesamt. Ja, müsste man jetzt mal gucken. wo du es gerade gesagt hast, Titanic, James Horner.
Mhm.
Das ist so Musik in den 90ern auch sehr, sehr viel dabei gewesen. Ja, also ich glaube, da würden einem schon ein paar einfallen. Ne?
Können wir uns nochmal irgendwie musikalisch, da können wir uns nochmal irgendwann anders ausführlicher genau widmen. Ja. Jetzt sagen wir mal für heute, jetzt nehmen wir, weil ich bin schon geneigt, hier so ein Spielberg-Team aufzubauen. Dann nehmen wir noch von der Kamera noch Janusz Kaminski dazu.
Ja,
das wäre, wo hat. Nee, zum Beispiel Jurassic Park war ja nicht Janusz Kaminski, aber da würde ich sagen, der, jetzt fällt mir der gerade nicht an, aber es ist der gleiche Kameramann, der auch mit John Carpenter Halloween gemacht hat und so eigentlich und auch Zurück in die Zukunft und eine totale Kameralegende, aber so gesehen, dessen Werk ragt eher in die 80er hinein, Großwerk, hat eine Kamera gemacht bei den Filmen. Also Jurassic Park ist nicht Janusz Kaminski, aber der ist dann ab spätestens, und der war ja so von der Kamera her auch sehr prägnant, James Ryan.
Mhm.
War der dann angesagt. Ich weiß nicht, ob es der erste mit dem war. Also sprich, Spielberg hat jetzt nicht seine Frühwerke schon mit Janusz Kaminski gemacht. Das war eher so mittlere, spätere Filme. Anderer, der ja auch schon x-mal erwähnt wurde, der jetzt mit den vor allem Coens damals noch unterwegs war, die ja auch damals und auch heute noch Filme machen, Coen Brothers, wäre dann der Deakins. Kaminski steht ja eher für so ein, auch oft so ein Handkamerastil und hektisch und so, sehr energisch und Deakins so für sowas klassisch Gediegenes. Roger Deakins Film aus den 90ern, also Kamera, der auch so der ultimative Konsensfilm ist, ist ja die Verurteilten. Das ist auch so ein Film, könnte man auf der einen Seite sagen, total zeitlos, aber auch im besten Sinne ein typischer 90er-Film. Also der, wenn man genau überlegt, hätte das trotzdem kein 80er- oder Nullerjahre-Film so wirklich sein können, sondern der passt schon in diese Zeit. Da ist ja ein Period-Piece, also er spielt ja nicht in den 90ern, sondern, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnte vorher. Aber die Art und Weise, wie er umgesetzt ist und auch da wieder inklusive den Farben und so, ist genau, das wäre auch ein sehr typischer, sehr bekannter und bei IMDb nach wie vor höchst bewerteter, glaube ich, bester, beliebtester.
Ja, so angeblich der beliebteste Film seit jeher oder sowas, obwohl ich das jetzt, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie man es misst. Ne?
Bei Tarantino hieß es am Anfang, ist mir immer so hängen geblieben, so Myra Max.
Ja, genau.
Ja? Von dem damals sehr erfolgreichen Produzenten Harvey Weinstein.
Genau, ja, Produzenten, gutes Stichwort.
Ja.
Hat jetzt natürlich so gewissermaßen seine Probleme, aber trotzdem natürlich in den 90ern schlichtweg der Produzent. Zusammen auch mit Spielberg, würde ich sagen, hat sich Spielberg ja sehr stark von Regie in Richtung Produzent dann entwickelt, was dann vermutlich auch letztendlich ihm seine schicke Yacht da beschert hat und so weiter. Jerry Bruckheimer fällt mir rein.
Als Produzent. Das ist auch so ein, oder war das nicht Simpson Bruckheimer?
Simpson Bruckheimer, das war dann die irgendwie
das Duett.
Genau.
So. In den 80ern begonnen auch irgendwie immer so diesen typischen 80er-Vibe und dann ging es dann irgendwann weiter mit den Bad Boys und so. Später noch, ja, also da war ich jetzt nicht so ganz mein Favorite,
an diesen Logos, diesen Produktionsfirmen-Logos am Anfang von Filmen, finde ich, macht man aus. Ja, so
Programme,
so
war das auch
noch, also blitzt, ich meine, der da in den Baum rein und
es gibt es ja
da,
immer noch, so. Aber auch noch, also ich meine, das ist jetzt nicht ein 90er-Phänomen, aber auch schon früher, aber diese ganzen Sachen, ding, 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 ja, und kling, platsch, die Angel ins Wasser und also die diversen Sachen, ja, ne, man kennt sie alle, wo dann irgendwie viele ja nicht, aber mindestens eines so ein Logo wird am Anfang irgendwie so abgefeiert von, wie sich dann so eine Schrift zusammensetzt, so eine einfache Animation eigentlich.
Ja, wie es halt damals noch ging. Ja. Ist halt alles nicht so easy gewesen.
Bis hin zu den natürlich ganz groß, breit, so Columbia, Universal, Fox und so, die ja auch alle viel älter sind oder halt der Löwe da Dingens.
Ja, auch immer wieder schön zu sehen, MGM, wie die alle paar Jahre einfach mal überarbeitet werden.
Ja,
also MGM hat jetzt tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder wann, sein Logo jetzt komplett animiert, endgültig. Mhm. Ja, das ist ja immer wieder mal so ein bisschen überarbeitet worden. Am Anfang war der einfach nur statisch da in seinem Filmkringel drin und hat halt gebrüllt. Und
dann schwarz-weiß,
genau, und dann ist es halt irgendwie, es hat sich sehr lange gehalten, finde ich. Aber jetzt mittlerweile siehst du wirklich, da hast du so ein komplett animiertes Ding so mit Gold und tralala. Und der Schriftzug ändert sich dann noch, damit man auch endlich mal lesen kann, was da eigentlich steht. Also für diejenigen, die kein Latein können, ist schon ganz cool geworden mittlerweile. Auch Universal, da sieht man sehr, sehr schön, ja, wie das früher noch so extrem analog war und der Schriftzug einfach so eingeblendet wurde über die Erde und dann später hat er angefangen, so sich drumherum zu kreisen und in den Vordergrund zu kommen und immer so weiter und bis das halt irgendwann so ein völliges Animationsding geworden ist. Immer wieder ein bisschen neuer, immer wieder die Musik nochmal überarbeitet. Ist schon eigentlich ganz cool, wie man das daran auch. Und ich finde halt diese Logos, die machen, die bringen dich in diese Stimmung, in diese 90er-Jahre-Stimmung, wenn der Film anfängt. Du weißt genau, okay, das ist jetzt, hier kommt jetzt irgendwie ein alter Film. Und im nächsten Moment weißt du aber auch wieder, okay, hier kommt jetzt irgendwie was total Neues. Einfach am Logo kannst du es einfach schon ausmachen. Wenn sie es nicht gerade absichtlich, sag ich mal, auf alt machen, das gibt's natürlich auch noch.
Also das wäre jetzt hier nicht Weinstein wählen müssen, sagen wir es einfach mal, Bruckheimer ist dann mehr dann jetzt unser Produzent hier. Dann brauchen wir natürlich noch so ein paar einzementierte Köpfe für unsere Poster.
Schauspieler, da? Tom Hanks, unbedingt Tom Hanks. Ist groß und bekannt geworden in den, 90ern.
Definitiv,
hat zwar in den 80ern angefangen, aber
bei Action 90er ist er natürlich so,
hört also raus, weitestgehend. Ja. Aber ganz klar hier Forrest Gump und sowas, das ist das hat schon sehr gut funktioniert bei ihm. Und natürlich auch vielen so.
Also Tom Hanks Komödien spielt dann einfach mal den Vater von Macaulay Culkin. Ja. Und dann taucht noch so ein etwas gesetzter Herr, ein Harrison Ford auf, der ihn dann von CIA, GI befragt, undercover.
Aber wir brauchen unbedingt Kevin Costner, brauchen wir unbedingt auch.
Oh ja.
Den will ich drin haben. Sei das jetzt Waterworld oder sonst irgendwas, das war so, das ist auch typischer 90er Film gewesen, finde ich. Und Kevin Costner war immer irgendwie gut dabei. Auch wieder nicht unbedingt die schlauesten Filme und so weiter, aber es hat einfach funktioniert mit ihm.
Ja. Und als Mutter gab es sie, glaube ich, eher weniger zu sehen, aber so als weibliche Hauptrolle wäre natürlich so eine Julia Roberts.
Ja, bei den
Liebesschulden auf jeden Fall. Ist sie noch im Budget?
Weiß ich nicht, ist glaube ich egal.
Oder Sandra Bullock Durchbruch.
Das ist egal, wenn wir Jerry Bruckheimer als Produzenten haben, dann ist das im Budget, das ist auch kein Problem.
Okay, alles klar.
Sandra Bullock, eher so für so Actionstreifen.
Die ist noch nicht so bekannt.
Als Mutter, wenn du eine Mutter brauchst, dann vielleicht so Jodie Foster.
Ja, je nachdem, wenn wir uns jetzt, ich glaube, die kann Bus fahren.
Ja. Und auch sehr überrascht schreiben und so.
Ja.
Funktioniert immer. Ja, es ist Mel Gibson müssen wir noch mit reinnehmen. Der gehört auch in den 90er-Jahre-Film. Egal, ob jetzt Action und ein bisschen lustig oder eher so ernsthaft
dann
und mittelalterlich.
Schon, gerade wenn noch so gewisse Rache-Elemente drin sind, der hat irgendwas gut zu machen. Ja,
ja, ich glaube, also bei Schauspielern, da finden wir ein paar. Das ist, glaube ich, echt das kleinste Problem. Ob die natürlich da jetzt noch Bock haben auf unseren 90er-Jahre-Film, ich weiß es nicht. Drehbuch müssen wir vielleicht noch so, aber ich glaube, bei Drehbuch ist es schwierig, weil das ist so, wer kennt schon Drehbuchschreiber? Das ist so, aber man sieht eigentlich immer die, die dann ihre Filme auch selbst nennen, gemacht haben.
Exakt, ich meine, es gibt ein paar, die so, oder Romanvorlagen, so irgendwie wieder, ja, aber nee.
Tarantino halt auch wieder in dem Fall,
klar,
der sein Zeug selber schreibt. Und die Coens natürlich, ganz klar, haben auch in den 90ern ja so richtig durchgestochen.
Aber dann müssten die auch Regie führen. Ich glaube, dass die ihre Storys weitergegeben haben, eher weniger, ja.
Interessante Sache. Also ich glaube, wir würden da schon einen verdammt coolen Film zusammenkriegen. Jetzt müssen wir die halt alle irgendwie digital verjüngen wieder. Was dann leider das ganze Projekt zur Sau macht. Ne?
Ja, genau. Ja. Dieses komische Scorsese-Film. Der Scorsese war auch in den 90ern, aber der hat ja die Jahrzehnte alle durchzogen. Ähnlich wie eigentlich auch in Spielberg. Aber
Ja, ich glaube,
The Irishman, ich dachte gerade an diese Verjüngungskatastrophe.
Oh ja, ja, das war ja eigentlich hier der letzte Indiana Jones.
Mit Ansage.
Der so extrem schlecht
in den Film
rüberkam. Ja, das ist schwierig.
Für andere schon, ja.
Ja, auch so komplett animierte Charaktere, die man wieder zum Leben erweckt, finde ich jetzt auch nicht so, es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig.
Vor denen waren wir in den 90ern noch gefeit. Wenn da die Person in jungen Jahren auftaucht und in späteren, dann sind das verschiedene Darsteller. Und das finde ich auch heute sogar noch wunderbar. Also mich hat es noch nie richtig gestört, wenn die gescheit besetzt sind.
Das funktioniert.
Wenn eine Person 20 Jahre später ist, wunderbar.
Genau, also entweder wirklich andere Schauspieler, aber dann muss er wirklich gut gewählt sein. Sonst sehr, sehr schwieriger Fall für mich. Aber was zur Not immer noch geht, ist Maske. Mit Maske kriegst du es auch ganz gut hin. Also zumindest in Richtung älter. Richtung jünger natürlich schwierig. Aber älter machen geht eigentlich ganz gut. Es sieht immer noch ein bisschen künstlich aus. So hundertprozentig kriegen sie es nicht hin mit Maske.
Kommt natürlich immer von wann man überbrücken will. Ja. Wenn man die ersten 10 Minuten jemanden zeigt im Alter von 12 und danach geht es weiter mit Ende 40.
Ja, da kann
dann
sie nicht
ist ein Schauspielwechsel wunderbar. aber wiederum von 50 auf 70 ist mit einer Maske oft dann.
Ja, das geht gut.
So zu schaffen.
Ja, wenn ihr Lust bekommen habt auf 90er-Jahre-Film, dann zieht euch heute Abend einen rein. Ist wahrscheinlich einfach das Beste, was ihr machen könnt. Guckt mal durch eure Filmsammlung. Guckt euch eure Filmsammlung durch, was habt ihr aus den 90ern und dann legt mal wieder einfach einen guten Film ein, damit ihr nicht diesen Quark gucken müsst, der heute sehr häufig leider rauskommt. Ist ein bisschen wie bei Musik, finde ich. Das war in den 90ern auch besser als heute. Aber naja, über Geschmack lässt sich streiten. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt noch mit einem schönen 90er-Jahre-Filmtipp rein.
Der Heimkinopraxis-Filmtipp.
Dann lege ich mal los.
Ja, ich kann da eigentlich nur einen nennen. Und nein, es ist nicht Jurassic
Park. Es kann nur einen geben, das war doch 80er, oder?
Ja, das war 80er, das war was anderes. Nee, ich werde jetzt hier nicht anfangen, Jurassic Park zu empfehlen, weil den haben wir jetzt schon so oft
schon
erwähnt.
Jurassic Park.
Ja, genau. Der Film. Nein, Quatsch. Mittelalter. Ja, ist es Mittelalter? Ein bisschen früher, glaube ich, oder? Wie definiert man Mittelalter? Ich kenne mich da nicht so aus. Ist das irgendwie so 1500 oder war das schon zu
500
spät?
500 bis 1500, oder?
500 bis 1500, ja, irgendwie so. Ja, dann passt es rein. Eher späteres Mittelalter, 1300.
Der Name der Rose.
Nein.
Der auch ein 90er Jahre Mittelalter.
Nein, Film. Schottland. Na, muss ich dir noch ein paar Tipps geben?
Ich überlege gerade, ob der Schrei Freiheit.
Genau. Für alle, die diesen
fight,
Film...
Fight. Ach nee, das war ein anderer.
Für alle, die diesen Film noch nicht kennen, und das soll es tatsächlich geben, also es soll einen erstaunlich hohen Prozentsatz an jüngeren Menschen geben, also sagen wir mal so die nach 1998 Geborenen oder sowas, ja, die diesen Film nicht kennen, Braveheart. 95, genau Mitte aus den 90ern raus. Ja, einer der 90er-Jahre-Filme schlechthin und ein verdammt guter, wenn er mich fragt. Also, ich weiß es nicht genau, wie authentisch das alles ist und so weiter. Und ja, die reden natürlich Deutsch in dem Film, beziehungsweise ein für heute verständliches Englisch, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich habe mal einen Schotten gefragt, den ich irgendwo getroffen habe, also geschäftlich abends gegessen und so. Auch gut, wie man sich so Schotten vorstellt, so recht gesellig und laut und so, da habe ich gemeint, wie ist das eigentlich für dich so als Schotte, dass der einzig bekannte Film über Schottland von einem Australier gespielt wird? Ja, fand ich aber ganz gut.
Ja, das ist...
Und er war sehr, sehr beruhigt, fand es eine sehr schöne Sache, dass es von dem... wie heißt der, William Wallace oder was, also die zugrunde liegende geschichtliche Figur, da gäbe es eine Statue irgendwo in Schottland, die eigentlich Mel Gibson zeigen soll quasi, und die wäre aber so misslungen, dass man nichts erkennen könnte. Irgendwie so war die Geschichte.
Ja, hat das hört sich doch witzig an. Ja, wird wahrscheinlich dann auch immer regelmäßig mit so Graffiti blau-weiß angesprüht oder so im Gesicht. So auf die Art. Nee, also
der Braveheart hat auch einen total Low-Budget- und Handgemacht-Faktor. Das war damals ja, so ein Mega-Film, aber wenn man ihn jetzt sieht, das hat fast so wie so Rollenspieler machen dann die, also es gibt die Massenszenen so ohne Frage, aber es hat eigentlich nicht so die Scale von diesen 60er-Jahre-Sandalenfilmen.
Nee, es ist überschaubar. Das Gefühl
hat, also, da wurden so gigantische Sets aufgekippt, sondern da sind eher so ein paar Horden ziehen über die Hügel. Ja, also.
Ja, das ist definitiv so, aber es ist wirksam, würde ich mal sagen. Ja. Sie haben es gut hingekriegt und der Film lebt aber ja natürlich von dem Ganzen drumherum und ich finde es einfach immer wieder eine coole Sache, der geht alle paar Jahre mal, muss einfach sein und jeder, der diesen Film nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall nachholen, deswegen gebe ich den hier gerne mal als Filmtipp, so einfach für einen der ultimativen 90er-Jahre-Filme, ganz klar.
Ja.
Die Verurteilten hast du vorhin schon genannt.
Nee, ab 16 sogar nicht, ab 18, aber es ist schon vergleichsweise brutal, ja. Verurteilten, genau, der statistisch belegt beliebteste Film, Konsensfilm überhaupt, finden auch gut, ist nicht mein Lieblingsfilm, aber mein Lieblingsfilm ist auch nicht der beliebteste aller Zeiten, also da tut man keinem weh. Schöner Film.
Definitiv. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute mal eine erholsame Urlaubsvorbereitungsfolge hingelegt. Bisschen Abwechslung mal von dem ganzen Technikkram, den wir in letzter Zeit gebracht haben. Schreibt uns gerne, wie ihr es fandet, ob es euch gefallen hat, ob wir sowas wieder mal machen sollen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch weiterhin, wenn ihr noch habt, einen schönen Urlaub, schöne Sommerferien, was auch immer. Und wir hören uns alsbald wieder. Bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.